Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Wie schon das ein oder andere Mal gesagt, in den letzten Wochen, auf Ende Jahr haben wir wieder einiges an Sonderfolgen, Gadget-Folgen und so weiter für euch. Und genauso ist es heute. Ihr seid in der Kategorie der Sonderfolgen in der Trilogie, wo es um den Bereich Gaming, also Spiele, geht. Und heute auch deshalb wieder mit dem Jan zusammen.
Hallo, herzlich willkommen.
Grüezi nach Wien.
Servus.
Ja, für die Hörer, die ihn mittlerweile wahrscheinlich schon ein bisschen besser kennen, Geek Talk 5115 war die erste Folge in Zusammenhang mit Apple TV und Spielen, wo wir uns getroffen haben. Das zweite Mal die Geek Talk 5315, da ging es um die Apple Watch, unter anderem auch ein bisschen mit Spielen, aber vor allem der Halbjahrestest war es ja damals, Jan.
Genau, ja.
Und das dritte Mal, wo wir uns, oder besser gesagt, ja doch, das dritte Mal, war denn das zweite Teil der Spielegeschichte. Da ging's um die Konsolen. Was haben wir da noch ein bisschen durchgenommen für diejenigen, die es verpasst haben, um es ein bisschen schmackhaft zu machen?
Um alles, was es jetzt gerade aktuell gibt oder was zumindest mal mit Datum angekündigt ist und sich versucht, unter unserem Weihnachtsbaum zu tummeln und uns auch das Weihnachtsgeld aus der Tasche zu ziehen, quasi.
Also alles, was noch bis Ende 2015 auf den Markt kommen will, und sicherlich auch im nächsten Jahr noch spannend sein wird, weil das ist ja nicht ablaufendes Produkt, sondern das geht ja immer wieder weiter.
Genau, tut sich Gott sei Dank im Moment dann sehr viel und auch für nächstes Jahr ist ja schon das ein oder andere Spannendere angekündigt.
Da möchten wir hin. Heute sind wir im Bereich Blick in die Zukunft, was Gaming anbetrifft. Natürlich ganz stark vertreten werden sein heute Gerüchte. Und natürlich auch, was wir unter anderem schon angetestet haben, du wie auch ich, was in Zukunft so kommen wird. Ich würde sagen, beginnen wir doch mal, weil wir hatten es bei der letzten Folge, also bei der zweiten Folge beim Bereich Gaming, auch stark, was Nintendo anbelangt, ein bisschen geteasert, dass ja da als nächstes was Neues kommen
genau,
will.
Wir hatten es ja auch schon ein bisschen in der Apple TV-Folge. Da haben wir noch darüber geredet, dass Nintendo so quasi das Thema Hardware einfach lassen sollte und vielleicht schauen sollte, einen guten Partner zu finden und dort die Software zu bringen, weil die Software von Nintendo halt unschlagbar ist, die Hardware in letzter Zeit eher hinterher. Wie es aussieht, haben sie unseren Tipp Gott sei Dank nicht ernst genommen. Es ist offensichtlich neue Hardware unterwegs, momentan vor allem an Entwickler, die Nintendo NX nennen sie sich mal in den Medien und in den Gerüchten. Ich kenne jemanden, der eine hat, habe sie aber leider nicht gesehen und nicht ausprobieren dürfen, weil die NDAs auf dieses Ding extrem groß sind. Dementsprechend kenne ich eben nur ein paar Gerüchte in diese Richtung, die mir teilweise ein bisschen kopfschüttelnd oder kopfnickend bestätigt wurden, aber viel mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
Ja, so NDAs sollte man ja auch immer befolgen.
Ja, gerade für so Entwickler ist es natürlich kriegsentscheidend, weil wenn du Entwickler bist und die Hardware nicht hast rechtzeitig, oder nicht mehr bekommst, weil du da was ausplaudert, das ist natürlich auch existenziell natürlich ein großes Problem.
Ja. Da gab es ja schon Ausschlüsse von bekannten Herstellern.
Genau.
Um jetzt keine Namen zu nennen.
Also wie es aussieht, will Nintendo mit der NX sehr, sehr stark wieder Richtung Hardware einsteigen und da auch durchaus potente Hardware anbieten. Das heißt, auf der einen Seite wollen sie offensichtlich aufschließen oder gar übertrumpfen der aktuellen Konsolengenerationen von Nintendo und Microsoft, von Sony und Microsoft. Schaffen ist natürlich auch eine schlaue Idee. Sie kommen jetzt 2 Jahre später als die anderen. Die anderen Konsolen sind aber offensichtlich schon irgendwie gebaut, um zu bleiben quasi. Die alten Konsolengenerationen blieben ja sehr lange. Auch diese Konsolengeneration wird uns wahrscheinlich sehr lange erhalten bleiben, was ja allein aufgrund der vielen Neuveröffentlichungen, auch jetzt an Hardware, so in die Richtung aussieht. Ich baue nicht noch tonnenweise Zubehör für ein System, das ich nicht lange halten möchte. Da hat Nintendo halt jetzt wirklich den Vorteil, hinterher zu kommen, zu wissen, was die anderen können und das halt einfach mal nachbauen, also besser bauen zu können. Ja. Natürlich eine sehr schlaue Idee.
Aus den Fehler von anderen zu lernen und selber, genau, hoffentlich keine großen zu machen.
Auf der anderen Seite dürften sie offensichtlich ihre Steckenpferde weiterhin irgendwie beibehalten. Die Wii U hat das Alleinstellungsmerkmal dieses Gamepad, das war recht gut, das war leider sehr wenig verwendet. Auf der einen Seite, das wollen sie beibehalten und stärker verwenden. Wie schön das geht, sah man jetzt auch bei dem Mario Maker. Der funktioniert einfach klasse auf diesem Pad. Bei dem wollen sie offensichtlich auch bleiben. Sie wollen offensichtlich auch bei dieser ganzen Motion-Controller-Steuerungsgeschichte bleiben. Was jetzt aber die große Neuerung sein dürfte, die ich extrem begrüßenswert finde, diese Hardware soll einerseits A kombiniert miteinander funktionieren, aber anscheinend auch irgendwie entkoppelt voneinander. Bedeutet, ich soll anscheinend auf diesem Tablet auch irgendwie spielen können, ohne dass das Ding in Verbindung mit der neuen Nintendo stehen muss. Auf der anderen Seite wird auch gemunkelt, dass der Nintendo DS ist ja immer noch ein sehr beliebter Handheld und momentan eigentlich auch der einzige, der Sony ja gesagt hat, mit der Vita nicht mehr allzu viel tun zu wollen, dass auch der irgendwie in dieses System einerseits integriert werden kann, andererseits aber quasi halt weiterhin auch alleine betrieben werden kann, ja.
Quasi das, was wir ja in der ersten 51.15 angesprochen haben, was Apple da so ganz toll macht, dass man eben auch nicht nur im eigenen Haushalt, also im eigenen WLAN, weiterspielen kann, sondern über die Cloud auch im Zug, in der U-Bahn, wo auch immer, wo man Empfang halt hat, überall weiterspielen kann.
Ganz genau, ja. Also wirklich spielen überall, halt dann natürlich teilweise runtergedampft auf das jeweilige Gerät, aber ich habe halt quasi ein, was weiß ich, Pokémon, um auf das Beispiel nachher vielleicht nochmal gleich ein bisschen genauer einzugehen, dass ich auf hunderte Varianten verwenden kann, aber halt quasi immer diesen einem Spiel zuarbeite und immer meinem einen Save und Highscore zuarbeite, finde ich ein ganz tolles Feature.
Die ganzen Hersteller zeigen ja die neuen Konsolengeschichten eigentlich immer an der E3, bin ich da richtig?
Meistens geht's mit der E3 los, ja.
Meistens. Kann man damit rechnen? Also, wie gesagt, die sind jetzt bei den Entwicklern, die ganzen Konsolen, die Vorabkonsolen. Kann man damit rechnen, dass auf die nächste E3, die ja irgendwie im Mai, Juni nächsten Jahres ist? Oder Juli sogar? Nee, Juni. Irgendwas.
Ja.
Richtung Sommer.
Irgendwann früher Sommer, ja.
Kann man damit rechnen? Oder wird das noch sich länger hinziehen?
Wäre es, also grundsätzlich würde ich jetzt sofort sagen, ja, kann man. Weil wenn schon Entwicklerhardware draußen ist, werden sie sich jetzt nicht so lange darauf verlassen, dass die Entwickler verschwiegen bleiben, alle miteinander, sondern jetzt wahrscheinlich auch relativ
zeitnah. Das könnte ja gefährlich werden.
Ja, genau. Ich glaube aber fast eher sogar, dass sie wahrscheinlich sogar ein bisschen früher rausfallen werden, weil was man auch nicht vergessen darf, es ist nun mal der Heimmarkt von Nintendo. Die Tokyo Game Show in Japan wird sicher auch ein Thema sein und die ist immer noch ein bisschen früher. Ich glaube fast, sie werden da schon mal rausfallen. Sie bedienen immer sehr patriotisch ihren Heimmarkt, sonst auch als Erster. Ich glaube, das werden sie hier auch wieder tun.
Da dürfen wir natürlich gespannt werden. Da könnte dann der erste Teil des nächsten Jahres sehr, sehr interessant werden, aus Sicht von Nintendo zumindest.
Da gab es jetzt auch schon einen leichten Ausblick darüber, wie man sich vorstellen könnte, dass das läuft. Den finde ich persönlich sehr spannend und der zeigt auch einfach, in was für eine Richtung das läuft. Offensichtlich, also einerseits das erste kleine Problem in der ganzen Geschichte wird, es wird wahrscheinlich wieder ein teureres Erlebnis werden, weil natürlich Tablet, Handheld und alles zusammen kostet dann. Auf der anderen Seite eben, sie wollen absichtlich schauen, dass das alles gemeinsam verwendet werden wird, also gemeinsam zu verwenden sein wird. Für Pokémon gab es dann da schon die Ideen, okay, du zockst dein Pokémon normal auf deinem Nintendo DS, so wie du das gewohnt bist, zockst das daheim auf dem großen Screen mit entsprechend mehr Leistung und schönerem Bild dann nochmal weiter. Und dann aber auch eingebunden, wir hatten es auch in der letzten Folge schon so ein bisschen dieses Geocaching-Thema. Mit deinem mobilen Gerät kannst du dann in unterschiedlichen Regionen dieser Welt unterschiedliche Pokémons freischalten. Wird dann ganz lustig, wenn ich auf Urlaub fahre zum Beispiel und sage, ah, ich muss jetzt aber unbedingt meine Nintendo mitnehmen und ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich irgendwo ins Internet komme, weil hier kann ich 5 Pokémons freischalten, die ich sonst nicht freischalten kann. Finde ich eine ganz süße und ganz tolle Idee. Ja.
Die Mobilfunkbetreiber werden sich über die Roaming-Kosten freuen.
Ja, die fallen ja jetzt Gott sei Dank. Das ist sicher nur wegen dem, ja.
Wahrscheinlich Timing. Also doch erst 2017. Mist.
Ja, schade.
Du hast auch gesagt, zum einen Freude, aber auch Kopfschütteln. Was gefällt dir nicht so an den Gerüchten und dem, was du schon so eben gerüchtemäßig gehört hast?
Nein, das Kopfschütteln war darauf bezogen, dass halt weiterführende Gerüchte gab, die mir mehr oder minder dementiert wurden durch das Kopfschütteln. Also es nicht als Wertung, sondern im Sinne von, ich habe gehört das und dann nur ein sanftes Kopfschütteln, das mir bedeuten sollte, dass dem nicht so sein wird.
Ach so rum, gut. Dann dürfen wir also voller Hoffnung auf das neue Jahr uns stürzen, was Nintendo betrifft.
Wobei anscheinend auch die Entwickler noch nicht alles wissen und auch noch nicht wissen, inwiefern da tatsächlich dann mehr Geräte kommen und wie integriert die untereinander sind. Offensichtlich ist nur mal das Gerät für den Heimgebrauch im großen Stile unterwegs und der Rest noch nicht.
Da kommt dann ein iPhone in Nintendo.
Oder vielleicht tatsächlich das echte iPhone, ja, wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Oder Sie haben ja natürlich auch Kooperation mit Google, sind Sie eingegangen, könnte ja auch ein Android-Device sein, das dann da mit rausfällt. Was auch immer. Gerüchte gibt es ja viele auf dieser Welt.
Kleiner Nachtrag noch, sorry, ich habe es gerade nebenbei geschaut. Tokyo Game Show ist immer erst im September, sehe ich gerade. Das heißt, nein, wahrscheinlich wird dir ja nichts auf der E3 rausfallen oder aber Nintendo bringt noch eine eigene Messe, wo sie ihre eigenen Dinge zeigen.
Das wird die Zukunft zeigen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn da was rauspurzelt. Dann gibt's zukünftige Geschichten, also ja, doch zukünftige, weil zu kaufen sind noch nicht allzu viele Möglichkeiten in der Richtung virtuelle Realität. Da gibt's ja tolle Lösungen und auch unschöne Probleme.
Es wird sicher das Thema der nächsten Jahre werden, zumindest wollen es die Hersteller, weil da auch durchaus viel Geld drinnen steckt. Ja, Virtual Reality wird das Thema sein, das uns 2016 noch viel mehr beschäftigen wird. Und Spieletester hat es 2015 schon sehr beschäftigt. Keine Messe, keine Vorführung, wo nicht sofort VR das große Thema war. Nächstes Jahr kommen die ersten Produkte zu kaufen. Wird ein ganz, ganz großes Thema. Eben wie du schon sagtest, auch mit dem einen oder anderen Problem.
Möchtest du mal auf die Möglichkeiten eingehen? Zuerst das Positive, bevor ich zu dem Problem komme.
Positive ist ganz sicher, dass es eine ganz andere Art von Spielerlebnis ist. Es ermöglicht, wie der Spieler das so schön nennt, extrem große Immersion. Du wirst immer mehr und mehr in diese Spiele hineingezogen. Aus meinen ersten Tests, wir gehen nachher noch im Detail darauf ein, kann ich auch sagen, ja, es funktioniert und ja, du tauchst tatsächlich, wenn die Hardware so will und das Spiel so will, tatsächlich in eine ganz andere Art von Spielerlebnis und eine ganz andere Art von Realität tatsächlich auch ein. Das ist natürlich das große Feature.
Du bist ein Part vom Spiel.
Ja, das ist so das Hauptfeature für mich, muss ich gestehen. Ich meine, klar, das ist auch das, worauf sie hinwollen. Ja. Spiele werden real, du bist dabei, du hast den meisten Einzug in Spiele, den es je gab. Du bist tiefer drinnen denn je.
Gibt's andere Geschichten noch rundherum, bevor wir zu dem Problem kommen der neuen Technologie?
Facebook zum Beispiel hat da auch eine spannende Idee, das ist nämlich Virtual Reality mal ein bisschen abseits von Gaming und das ist sicher nicht nur für Gaming gedacht, auch so ein bisschen die Möglichkeit quasi zu sagen, okay, da gab es einen Artikel die Woche noch einen interessanten, im Sinne von Facebook möchte 2025 Menschen beamen. Beamen? Inwiefern? Ja, ist natürlich jetzt pressetechnisch sehr groß aufbereitet gewesen, tatsächlich war gemeint halt quasi Menschen an andere Orte zu beamen, also halt zu sagen, ja, ich sitze zwar jetzt in meinem Wohnzimmer, aber mit meiner Virtual Reality Brille bin ich gerade auf Kurzurlaub in Florida oder so. Inwiefern das interessant wird, weiß ich zwar nicht, weil ich mache dadurch immer noch keinen Urlaub und es ist immer noch kalt, es sei denn, ich heiz die Bude irgendwie auf 40 Grad hier hoch. Was ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen kann, ist auch das Thema Shopping, das ich so ein bisschen nebenbei immer wieder mitverfolgte, weil ich das von Haus aus eine sehr interessante Anwendung fand. Heißt zum Beispiel, ich kann virtuell einkaufen gehen, sehe Artikel wesentlich besser, als ich sie auf meinem normalen Bildschirm von meinem Notebook sehe. Oder aber zum Beispiel auch tatsächlich für so Reiseportale. Ich meine, da werden ja oft Hotels und Hotelanlagen sehr aufwendig abfotografiert. Wer sagt, dass ich nicht in 2-3 Jahren noch quasi dann wirklich virtuell durch diese Hotelanlage gehen kann und mir die tatsächlich ansehen kann? Finde ich zum Beispiel auch eine spannende Idee und ich glaube, die einen oder anderen werden in die Richtung auch sicher irgendwas bringen, ja.
Garantiert, du sagst jetzt, zum einen wird es aufwendig abfotografiert, dass die nächste Stufe war ja, das gibt's auch schon länger, die 360-Grad-Aufnahme, also wo man so mit der Maus sich rundherum bewegen kann. Mit der virtuellen Realität kannst du ja dann da wirklich auch ein bisschen durchgehen. Nicht nur einfach mit der Maus dich rundherum bewegen, sondern halt eben dich darin bewegen, richtig bewegen.
Die Hersteller sind ja da offensichtlich auch technisch sehr aufgeschlossen, was ich sehr schön finde. Ich meine, wir hatten jetzt das neue Apple TV im Test und das ist ja gerade ein bisschen ein Thema generell. Auch da ist es einfach eine schöne Sache. Ja. Das Erste, was es da so wirklich gab, gibt es dann auch in der Sonderfolge dazu zu hören. Aber zum Beispiel so Reiseanbieter-Apps sind auch schon auf dem Apple TV und ich kann jetzt auf dem Apple TV auf dem großen Screen mit der ganzen Familie Hotels buchen. Warum nicht? Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann einfach wirklich, geh durch die Hotelanlage und zieh sie dir an in der Virtual Reality. Warum nicht?
Bild dir schon mal vorab eine Meinung.
Ja, so viel zu den positiven Dingen oder zu den Erwartungen meinerseits.
Dann gibt's aber eben auch Probleme in dem Bereich.
Ja, Probleme würde ich fast nicht sagen, aber halt einfach, es ist halt ein ganz neues Konzept, das halt einfach neue Herausforderungen mit sich bringt. Das hatten wir schon so ein bisschen mit der Uhr, das hatten wir sicherlich viel stärker früher mit dem Thema Handy und Mobilfunk. Ich glaube, es wird wieder so ein bisschen die Landschaft und die Welt und so die auch vielleicht mitunter das Familienbild ein bisschen ändern. Ich bin gespannt, wie die Leute darauf eingehen und ich bin gespannt, was es für tatsächlich vor allem auch lang anhaltende nachhaltige Änderungen mit sich bringen. Im Bereich der Familie finde ich es ein bisschen schwierig, dass du natürlich mit deiner Virtual Reality Brille zu Hause auf der Couch komplett abgeschottet bist, und zwar völlig. Du setzt diese Brille
auf. Nicht nur wie mit dem Smartphone.
Du setzt diese Brille auf und bist weg. Hoffentlich hast du dazu ein 3D-Soundsystem quasi, also halt irgendwie zumindest ein Headset, das 5.1 kann, weil natürlich Raumklang ganz, ganz wichtig ist, aber du bist völlig weg. Heutzutage schaut bei mir Spielen oft auch so aus. Ich meine, diese Spiele sind toll inszeniert, haben viele Cutscenes, viele Cinematics quasi, dass ich irgendwie auf der Couch sitze und spiele und eine Lebensgefährtin neben, also daneben sitzt oder liegt und quasi so einen bewegten Kinofilm so ein bisschen auf dem Fernseher sieht und damit eigentlich auch ganz zufrieden ist. Und ich weiß auch so von vielen Beziehungen, dass das durchaus so funktioniert. Also quasi einer spielt und der zweite sieht zu, weil das ja jetzt durchaus schon wie Filme heutzutage fast ist, ja? Sogar durchaus so ein bisschen wie Filme mit Entscheidungen, weil dann kommt auch teilweise mal von rechts irgendwie der Hinweis, ja, schau, du hast da noch was vergessen, geh dort noch hin, oder wenn Rätsel sind, halt auch Hilfe bei den Rätseln, ich bin jetzt nicht so der Überrätsler. Das ist so ist
wie beim Autofahren, links abbiegen.
Ja, genau, so ein bisschen, ja. Aber es ist...
Kann dann aber auch negativ werden.
Kann auch negativ werden, ja, aber auf der anderen Seite ist es schon so ein bisschen ein Familienerlebnis. Und wenn man sich das ein bisschen arrangiert hat, ist es, glaube ich, ganz nett. Ja. Mhm. Das wird mit Virtual Reality völlig wegfallen, weil ich bin dann tatsächlich weg. Die Frage ist noch zusätzlich, ob das Bild, das ich sehe, vielleicht auch noch parallel auf dem Fernseher angezeigt wird. Dann könnte vielleicht doch jemand zusehen, glaube aber trotzdem, dass es wesentlich weniger spannend ist. Ja. Also ein bisschen dieses Familienbild wird es ein bisschen verändern, bin ich mir ganz sicher. Und man wird wieder wesentlich einsamer. Da braucht
es dann eine Partnerbrille.
Oder so vielleicht, ja. Deswegen sage ich ja, ich glaube, das sind jetzt keine großen Probleme, sondern vielleicht einfach Themen, die man noch lösen wird müssen oder wo vielleicht noch Ideen einfach kommen, ja.
Halt wie immer, wenn neue Technologie kommt, zuerst knallt sie mal auf eine große Menge an Menschen und die müssen sich dann damit abfinden, reinfinden, Workflows finden halt, wie überall.
Auch da, das Thema für mich einfach wie das dann verwendet wird, unter Anführungsstrichen. Diese Spiele haben, was ich als positiven Punkt vorher gesagt habe, haben dann sehr viel Immersion, du bist sehr tief in dem Spiel drinnen. Auf der anderen Seite finde ich es auch wesentlich anstrengender, auch aus meinen Tests heraus. Ich glaube, der Körper muss sich mal vor allem daran gewöhnen, da gibt es dann noch diese Sehkrankheit, Motion Sickness in dem Fall genannt, auf das gehen wir dann nachher noch kurz ein. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gestehen, es überfordert mich zu einem gewissen Grad, teilweise sehr stark sogar, teilweise nur ein bisschen. Fakt ist aber auf jeden Fall, ich kann durchaus schon mal an einem guten Wochenende sogar 5-6 Stunden lang am Stück auf der Couch sitzen und ein Spiel spielen. Mit einer 3D-Brille kann ich mir, das muss ich gestehen, nicht vorstellen, weil es mir einfach zu anstrengend wäre. Jetzt gar nicht wegen irgendwie Motion Sickness, sondern einfach, weil du halt viel weiter drinnen bist und dich das viel mehr aufreibt, unter Anführungsstrichen. Ja.
Da kommt viel mehr Emotionen rüber, da kommt viel mehr, wie du sagst, das braucht auch mehr Energie, weil du dich halt wirklich richtig darin bewegst.
Auf der anderen Seite, wie du gerade richtig sagst, viel mehr Emotion stimmt, ja. Macht's für mich aber teilweise auch sehr schwierig. Ich spiele, jetzt echt Beispiel aus dem Leben gegriffen, ich spiele sehr gerne durchaus auch Horrorspiele. So richtiges Setting dann auch, später in der Nacht und Ton irgendwie über Kopfhörer, weil dann noch näher am Körper quasi. Ich mag sowas. Mhm. Ich mag keine Horrorfilme eigentlich, weil mir das immer ein bisschen zu doof ist und dann immer vor allem auch diese Effekte habe von wegen, nein, wieso bist du so blöd, geh da nicht rein, ja. Ich spiele es lieber selber aktiv und so mag ich Horror sehr gerne genießen. Da gab es auf der PS4 letztes Jahr ein sehr gutes Spiel, Dying Light, das ist ein Zombie-Spiel. Ich habe das dann auch auf der Virtual Reality-Brille testen dürfen und das war mir viel zu krass.
Da kommt natürlich ein ganz anderer Aspekt mit dazu, genau.
Ja. Schreckt schon immer fürchterlich, wenn mir so ein Zombie entgegenspringt auf meinem Fernsehbildschirm. Mhm. Wenn er dir tatsächlich entgegenspringt, ich kann das gar nicht beschreiben, du kriegst nicht mal Angst, sondern du kriegst tatsächlich... Also ich hatte kurzfristig teilweise Angst um mein Leben quasi, ja. Das war für mich auch das
Zeichen. Dann kommt dann der Aufdruck nicht für Spiele mit Herz, wie sagt man, Maschine.
Da, ja, auf jeden Fall, ja.
Herzschrittmacher.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist mir aber einfach zu viel Immersion in dem Fall dann gewesen, wo ich mir dachte, okay, ich liebte dieses Spiel und habe es normal auf dem Fernseher sehr stark gespielt. Mit 3D-Brille hätte ich es, glaube ich, wirklich nach 10 Minuten weggelegt. Und ich bin kein schreckhafter Mensch und ich kann mit sowas sehr gut. Ja. Da war es mir aber einfach zu viel. Dieses Zombie springt dir entgegen. Das ist, also das war für mich auch das Zeichen,
dass
das
wirklich wie
funktioniert.
Richtige Realität.
Ja, es war für mich auch das Zeichen, dass Virtual Reality tatsächlich funktioniert. Ich hatte tatsächlich kurz Angst um mein Leben. Ja? Das ist aber was, was ich in einem Spiel nicht erleben möchte, ganz ehrlich.
Nee, so tief muss man dann doch nicht rein, genau.
Ich will auch genauso wenig dann irgendwie, Dying Light ist sehr brutal, ist auch ab 18 oder teilweise indiziert in manchen Ländern. Ich will auch die allerbrutalsten Szenen nachher nicht in allergrößter Nähe sehen. Ja? Das muss dann auch nicht sein. Das ist dann auch irgendwie der Ekel, der dann noch stärker transportiert wird, so als nächster Punkt. Ja?
Ich glaube, also mit Problem wollte ich eigentlich was anderes ansprechen. Wenn du natürlich so eine Brille drauf hast, dann siehst du nicht mehr, wenn deine Chipstüte leer ist.
Das ist auch ein tatsächlich großes Problem, das stimmt. Ja. Also jetzt gar nicht so die Chipstüte, sondern auch so, dass irgendwie dass halt zwei Welten kollidieren. Ja. Da werden wir dann nachher gleich bei den Produkten noch ein bisschen stärker drauf eingehen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber natürlich auch ein Problem, klar, so irgendwie die Verbindung echte Welt zu Virtual Reality, wo ist der Cut, inwiefern schmeißt mich das doch wieder aus der virtuellen Realität, das ist ein ganz großes Thema, na ganz klar, ja.
Wollen wir gleich in die Hardware übergehen? Du hast ja jetzt schon mehrfach verschiedene Hersteller angesprochen. Und ganz wichtig eben vorausschicken muss man hier, also bei dir alle, bei mir fast alle, wurden händisch selber getestet.
Genau.
Oder angetestet.
Bei einer unterscheiden wir uns, die HoloLens habe ich nur als Demo gesehen und nicht selbst angetestet. Ich glaube, du hast sie tatsächlich angetestet, ne?
Auf dem Kopf gehabt, genau.
Das hatte ich leider nicht, ich hatte nur eine Präsentation dazu, wo ich quasi Filme gesehen habe, wo sie jemand auf hatte. Sonst die anderen, die wir dann jetzt alle bringen, habe ich alle selbst getestet, ja. Kurz eins möchte ich noch vorweg schicken, sorry, dass ich es vorher kurz erwähnt habe, aber nicht ausgeführt habe. Das Thema Motion Sickness ist immer ein sehr großes Thema, vor allem in den Medien. Geht quasi darum, dass einen tatsächlich schlecht werden kann, wenn man eine Virtual Reality Brille aufhat. Mal da auch an dich die Frage, wie war das bei dir? Wurde dir schlecht?
Ich hatte zu Beginn, das war aber, um ein bisschen vorgreifen, das letzte mit Cardboard, mit dieser ganz einfachen, banalen Geschichte, da hatte ich Mühe. Aber da ist ja auch komplett eine andere, nicht komplett andere Technologie, aber da ist ein bisschen was anders als bei anderen. Nee, mir wurde nicht schlecht, nein.
Bei mir war es ein ganz unterschiedliches. Ich habe mich dem Thema sehr kritisch genähert. Mir wurde teilweise wirklich sehr, sehr schlecht und sehr, sehr, um es jetzt ganz offen zu sagen, speiübel. In manchen Situationen gar nicht. Ich habe mich dann auch im Zuge der Gamescom sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das ist vor allem ein Problem der Hersteller, was die Software betrifft. Was ganz.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich hatte das eine oder andere Spiel, wo teilweise ein bisschen ruckelig lief oder nicht ganz so ideal, wo ich Mühe damit hatte. Nicht, dass mir übel wurde, aber einfach Mühe damit hatte. Ja, doch, kann ich mir schon nachvollziehen, dass eben da dann einem auch übel werden kann.
Genau, das ist der erste Punkt, wenn die Hardware, also wenn das Spiel selbst quasi schlecht aufgelöst ist und irgendwie der Kopf so halbwegs noch begreift, dass das jetzt nicht echt ist, wird dir tendenziell schneller schlecht. Auf der zweiten Seite ein ganz großes Problem, und das stimmt einfach in jeder Hinsicht. Das Problem ist, diese Brille oder das Ding selbst darf dir ganz eindeutig nicht zu viel Möglichkeiten lassen, dich zu bewegen im Raum. Heißt auf gut Deutsch jetzt quasi, wenn ich jetzt links, rechts schauen kann und auch noch das System selbst mich hin und her rüttelt, also zum Beispiel ich in einer Achterbahn sitze und das Bild von Haus aus schon mal hin und her rüttelt und ich dann zusätzlich noch links, rechts schauen kann, also zu viel verschiedene Bewegungsachsen möglich werden, gerade dann kann dir echt schlecht werden, ja. Also es ist immer eine Frage, wie viele Achsen sich bewegen. Ja? Wenn das irgendwie limitiert ist und ich zum Beispiel fest bin und nur mit dem Kopf drehen kann, hatte ich überhaupt keine Probleme. Eben das Allerschlimmste war für mich, auch von dir gerade jetzt lustigerweise ohne vorher abgesprochen, genau das gleiche Bild. Das Allerschlimmste war für mich eine Cardboard-Demo in einer Achterbahn, wo ich die Achterbahn sich bewegt hat, ich mich bewegt habe und noch dazu das Bild schlecht war. Also da hatte ich echt Probleme, mein Mittagessen bei mir zu behalten, muss ich gestehen. Und mir wird sonst in Achterbahnen übrigens nicht schlecht. Ja.
Also eben, das ist ein Zusammenspiel von allen Dingen, die nicht ganz ideal waren.
Genau. Und es ist eindeutig auch ein Gewöhnungsfaktor. Es ist ein ganz neuer körperlicher Eindruck. Es ist ein Sinn oder eine Art, die bedient wird, die bei Menschen vorher so noch nie bedient wurde, glaube ich. Ich glaube, in 2 Jahren ist das überhaupt kein Thema mehr, weil A, die Softwarehersteller wissen, was sie tun und B, auch sich unser Körper einfach an das gewohnt hat. Von Anfang an konnte ich irgendwie vielleicht maximal 10 Minuten in so einer Simulation sein. Mittlerweile gehen auch 2 Stunden ohne Probleme, ja.
Ist ja wie bei 3D-Filmen auch so. Da gibt's auch Leute, die können das nicht anschauen. Eine gewisse Anzahl von Prozent, ich glaube 7 oder 9% der Zuschauer ertragen das nicht.
Ja, ich glaube, einen ähnlichen und wahrscheinlich auch höheren Dropout wird es auch bei Virtual Reality leider geben, ja.
Denke ich eben auch. Also, dann gehen wir doch mal durch die Hardware. Wir haben zuallererst, du hast angesprochen, Facebook, die haben ja was aufgekauft.
Genau, also der erste Hersteller, der so groß in Richtung Virtual Reality ging, ich meine, das Thema gibt es generell ja schon seit hunderten Jahren, aber der das wieder so groß aufgegriffen hat, war Oculus Rift. Das war so eine Kickstarter-Geschichte, so ein kleines Unternehmen, das dann kurzerhand von Facebook aufgekauft wurde und quasi geschluckt wurde. Die aber Gott sei Dank sehr stark weiterentwickeln lassen und die auch sehr Gott sei Dank stark Richtung Games weiterentwickeln lassen. Ich glaube zwar nicht, dass der Hauptfokus von Facebook eigentlich Spiele sein werden. Sie lassen aber die Oculus Rift Leute einfach weiter in die Richtung laufen, weil sie halt anscheinend bei einem spannenden Produkt dabei sein wollen. Facebook selber will die Leute damit eben unter Anführungsstrichen beamen, wie ich vorher schon erwähnt habe. Oculus Rift selber geht aber ganz, ganz klar Richtung Gaming und ja, wird auf jeden Fall der Hauptfokus werden.
Ja, es wird sicherlich generell die Hardware wird über die Gamer und auch die Industrie dann schlussendlich zum normalen Menschen, eben dem Shopping-Typen oder dem Reisetypen kommen, glaube ich. Weil zu Beginn wird die Hardware ziemlich intensiv sein und da haben wir doch die Gamer, die dann gewohnt sind, ein bisschen mehr Geld für irgendwas auszugeben, würde ich jetzt mal behaupten.
Auf jeden Fall, ja. Also in dem Fall ist sicherlich der Hardware-Treiber die Spieleindustrie. An zweiter Stelle wahrscheinlich auch tatsächlich so ein bisschen diese virtuelle Erlebnisindustrie, so in Richtung von familienfreundlichen Erlebnissen, also im Sinne von irgendwie Achterbahnen oder halt auch eben Shopping, irgendwelche Dinge ansehen. Und was man auch nicht vergessen darf, ich jetzt sag's immer ungern, aber es ist nun mal leider Fakt, auch ganz stark an dem Thema dran und auch sehr viel Geld investieren in dieses Thema, wie schon immer bei moderner Technik, ist auch die Pornoindustrie und mehr sage ich dazu auch nicht mehr.
Triple X, genau.
Die sind da aber auch dicke dabei und investieren Milliarden. Ja. Waren sie ja schon.
Die haben ja auch die eine oder andere Milliarde.
Waren sie ja auch schon bei anderen Formaten oder technischen Neuerungen, die sind ja da sehr aufgeschlossen, was technischen Neuerungen betrifft. Ja.
Eins, also kleiner Hinweis zum Beispiel war damals VHS, was ja nachher mit DVD weitergegangen ist. Ja,
Blu-ray, HD, genauso wie dann HD-DVD damals.
Genau, diese Schritte, da sind sie immer vorne mit dabei und investieren auch selber sehr viel.
Internet,
auch dann der Rest ein bisschen.
Eben. Und auch da sind
gut,
sie.
Aber gehen wir zurück.
Wird jetzt wieder ein Thema sein. Ja, sage ich halt. Braucht man sich nicht mehr drauf eingehen. Jeder kann sich ausmalen, in was für eine Richtung das geht. Passt.
Und sonst kann er danach googeln. Da findet er sicher was.
Zurück zu Oculus Rift. Schönes Ding ist vor allem auf Computer ausgelegt. Das heißt, die Hardware selbst rechnet eigentlich gar nichts. Das tun sie in den meisten Fällen nur sehr wenig. Da brauche ich aber einen richtig dicken Gaming-PC dazu, was halt auch ein bisschen der Nachteil ist. Das Ding wird so in der Gesamtlösung, also mit dem entsprechend starken Gaming-PC dazu, sicherlich nicht günstig werden.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Die haben mittlerweile sogar schon eine zweite Version draußen. Die gibt es, glaube ich, so teuer im Sommer oder so Anfang des früheren Jahres. Also eine etwas weiterentwickeltere Version. Das Entwickler-Kit zuerst ist ja damals mit Kickstarter schon gekommen. Jetzt gibt es halt das zweite Kit dazu. Die trägt sich jetzt auch schon recht angenehm, die ist auch nicht mehr so schwer, die kann das Head-Tracking, also eben das Einfangen meiner Kopfbewegungen schon ganz gut, ist ein sehr schönes Gerät, funktioniert auf dem Computer, was natürlich auch eine sehr breite Plattform ermöglicht. Einerseits gibt es halt sehr viele Hersteller, die da schon entsprechende Demos haben und Spiele herbringen wollen, so große, bekannte Studios. Auf der anderen Seite im Virtual-Reality-Bereich sehr zu begrüßen. Es gibt auch viele kleine Studios oder Indie-Studios oder sogar Studenten, die da irgendwelche Demos basteln, die es alle schon gibt, mit denen man sich das alles schon anschauen kann, finde ich sehr nett, ja.
Da ist eine Community dahinter, die das stark vorantreibt, ja.
Genau.
Dann gehen wir über zu Sony. Die haben ja auch eine eigene Lösung.
Sony kommt jetzt angeblich Anfang nächsten Jahres mit der Morpheus-Brille. Mittlerweile heißt sie PlayStation VR, um den Leuten einen besseren Namen zu geben. Das ist das reine Sony-Produkt, das rein auf der PlayStation 4 funktioniert. Ich glaube, von der Breite her ist die Oculus Rift wahrscheinlich eigentlich spannender, glaube aber trotzdem zum Beispiel, dass sich die PlayStation VR besser verkaufen wird, weil ich es den Leuten halt besser erklären kann. Ja, ihr habt schon eine PlayStation hier, jetzt kauft ihr noch die passende Brille dazu. Es ist halt eine einfachere, integriertere Lösung unter Anführungsstrichen. Du brauchst dich um nicht viel kümmern, sondern du hast dein System, deine Spiele, es hat auch noch deine Brille, passt.
Alles vom gleichen Brand halt und das Ökosystem, was da halt wieder ausmacht, denke ich.
Genau. Ja. Sie funktioniert bei mir, also hat bei mir im Test auch sehr gut funktioniert. Ich würde mal meinen, Oculus Rift und PlayStation VR nehmen sich aus jetziger Sicht momentan sehr wenig. In manchen Demos war die eine Brille weiter vorne, in manchen Demos die andere. Das liegt aber einfach vor allem daran, welche Brille gerade zu welchem Stand ausgeliefert wurde. wenn jetzt gerade Oculus eine neue Version hat und PlayStation noch in der 2 Monate alten Version daherkommt, war die Oculus besser und genauso umgekehrt habe ich es auch schon erlebt. Ja.
Geht es dann in die andere Richtung?
Genau.
Und das auf nächstes Jahr ist die angekündigt?
Genau, preismäßig gibt es keine offiziellen Aussagen. Es fiel letztens bei einem Interview mit dem Designchef der der PlayStation VR allerdings raus, dass sie wahrscheinlich so ungefähr in die Richtung auch desselben Preises der Konsole gehen wird. Da ist jetzt halt die spannende Frage, was meint er? Die Konsole am Anfang, also 400 Euro, oder die Konsole jetzt, 250 Euro. Fakt ist, irgendwo so in dem Dreh wird sich das Ding dann auch bewegen. Ja. Bei der PlayStation VR noch interessant, das ist die Woche mit einem Artikel rausgefallen, die Brille selbst wird auch ein bisschen Hardware besitzen, da die PlayStation 4 nicht leistungsstark genug ist, die volle Qualität tatsächlich auch auf der Konsole zu rechnen, was ich ein sehr spannendes Thema finde. Heißt, ein bisschen der Berechnungen und ein bisschen der Technik wird sogar in der Brille drinnen sitzen. Das kennen wir von den anderen Herstellern so noch nicht. Trotz allem soll aber die PlayStation VR gerade auch aus dem Punkt heraus genauso lange halten wie eine PlayStation 4. Meine, wahrscheinlich wird die PlayStation, ist es gerade 2 Jahre alt, wird es um die 8 bis 10 Jahre sogar bleiben, bis die nächste Variante kommt, hoffe ich zumindest. Die PlayStation VR-Brille soll genauso lange halten. Also es soll jetzt kein Produkt werden, das du irgendwie alle 2 Jahre austauschen musst, obwohl sie eigene Hardware hat. Aber um das auch zu ermöglichen und auch die Leistung zu haben, wird auch da ein bisschen Hardware drinnen sitzen.
Das ist schon spannend, dass Sie das jetzt schon so weit voraussagen können, wollen, tun, wie auch immer.
Ja, es wird halt dann wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel großartigen Fortschritt geben, was dann auch Grafik und so betrifft. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite bei den Konsolen.
Was von Ihrer Seite anbelangt?
Konsolen sind am Anfang dem PC immer überlegen, dann hast du irgendwann die Phase, wo Konsolen mit dem Computer mithalten können lange Zeit und das alles ganz okay ist. Und dann irgendwann hast du auch einfach halt die Zeit am Ende, wo du merkst, okay, jetzt stirbt die Konsole langsam, weil sie halt grafisch einfach hinterher ist. Ja.
Du hast eben gesagt, so im Bereich von 200 bis 400 Dollar liegt das Ganze wahrscheinlich, ging ja mal so die Information raus. Bei Microsoft HoloLens haben sie ja dieses Jahr immer wieder gezeigt und ziemlich für Aufschrei gesorgt mit, oder Aufschrei, für Euphorie gesorgt mit dem Produkt. Da ist jetzt auch der Preis bekannt. Zu Beginn des nächsten Jahres geht der Entwickler-Kit raus und der kostet $3,000.
Ist natürlich ein sehr markiger Preis. Auf der anderen Seite auch die Entwickler-Kits der Oculus Rift waren jetzt nicht besonders günstig. Ja, also bitte nicht abschrecken lassen.
Wie damals bei der Google-Brille, die war ja auch bei 2.500 oder sowas.
Genau, also insofern bewegt sich die HoloLens da durchaus auf eigentlich vergleichbarem Niveau. Was das dann für den Kunden am Ende heißt, ist eine ganz andere Frage.
Die HoloLens.
Finde ich persönlich ein ganz spannendes Produkt, weil es halt quasi aus meiner Sicht nicht so wirklich die klassische Virtual-Reality-Brille ist, sondern eher so ein bisschen die Enhanced-Reality-Geschichte. Und meine echte Realität, wie sie hier passiert, halt sehr stark erweitern kann, aber das auf sehr natürliche Weise. Wie siehst du das? Du hast sie ja auf dem Kopf gehabt.
Ich finde sie vor allem deshalb spannend, weil sie ja auf Windows 10 ausgelegt ist, somit eben nicht wie jetzt die PlayStation VR beschränkt ist auf die PlayStation. Da geht ja mehr in der Richtung. Wie genau, das wird ja dann noch kommuniziert und da gibt es noch nicht allzu viele Informationen seitens Microsoft. Aber ich glaube, dass die da mehr Anklang in der Breite finden wird, wenn sie dann mal eben dann marktreif wird und rauskommt. Aktuell halt eben noch die Beschränkung vom Bild, was man sieht, das ist ja, wie soll ich sagen, seitlich begrenzt. Aber da eben geht sicherlich auch bis zum Endstadium, also bis zum Produkt, was dann an die Kunden geht, einiges. Und für mich sehr spannend, weil eben es hat endlich Sinn ergeben, wieso das Microsoft Minecraft gekauft hat, weil mit Minecraft im Spiel kann man das natürlich extrem visualisieren, was so eine virtuelle Realität überhaupt ist und was man damit machen kann. Und generell gibt's da sehr, sehr interessante Ansätze, die Microsoft da verfolgt.
Gerade das finde ich eben auch sehr spannend. Ich habe sehr gerne Minecraft gespielt und habe dann eben auch Demos gesehen, wo quasi Minecraft im eigenen Wohnzimmer auf dem Couchtisch gespielt wird, wo mir ein Block von meinem Couchtisch runterfällt, ich den wieder aufheben muss. Finde ich einen ganz anderen Ansatz, aber einen total spannenden, interessanten Ansatz. Ich weiß, rein persönlich für mich glaube ich sogar fast, dass das der spannendere Ansatz für mich sein wird sogar. So ein bisschen meine echte Realität so ein bisschen erweitern. Ja.
Genau, eben das rundherum, das was vorhanden ist, anreichen mit anderen Geschichten. Und das wird, glaube ich, viel spannender, weil vor allem, da bist du dann auch nicht ganz gut zwiegespalten, nicht ganz so abgeschottet, weil du bekommst doch auch noch mit, was rundherum passiert. Könnte natürlich aber auch dem Spielverlauf stören. Aber dennoch, es ist ein ganz was anderes.
Ich glaube, sie schaffen es damit auch eine ganz andere Industrie hineinzuholen, nämlich die Brettspielindustrie. Weil mittlerweile gibt es ja durchaus schon einige Brettspiele, die irgendwie eine Online-Komponente noch haben oder von mir aus eine Fernsehkomponente dazu haben oder so. Das finde ich immer ganz angenehm.
Oder das iPad drauf liegen haben.
Ja, ja, das finde ich immer relativ praktisch, dass das dann so erweitert wird und dadurch auch quasi mehr Twist und mehr Breite hineinkommt. Und die sich halt so auch ein bisschen auf die neuen Medien quasi dann stößen können. Auf der anderen Seite aber dann eben auch spannend. Ich meine, mit dieser Microsoft HoloLens kann ich dazu natürlich noch viel mehr machen. Ja, finde ich ganz spannend.
Und da kannst du ihnen ein Produkt, was eigentlich früher mal ein Verkauf gewesen ist, also du hast das verkauft, der Kunde hat es und fertig, kannst du damit auch Updates mit reinbringen, auch wieder halt für den Entwickler mehr Geld damit machen. Was ja auch wichtig ist für Weiterentwicklungen und so weiter.
Was ich auf der anderen Seite auch sehr gespannt bin, ist, wie sie das Ganze mit der Xbox One dann verknüpfen werden. Jetzt rein auf Konsolenebene verglichen miteinander HoloLens und PlayStation VR. Da hat die VR aber klar den Fokus auf Gamer und ist da klar vorne. Die Frage ist, ob sie überhaupt in dem Segment dann auch so stark hinein wollen und wenn ja, wie? Oder ob sie tatsächlich einfach so auf diese Enhanced Reality-Geschichte setzen und das Feld jetzt gar nicht so stark betreiben wollen. Ich meine, sie gehen ja teilweise mittlerweile sehr getrennte Wege. Vielleicht bleibt das auch da so.
Wir werden's sehen, wie sich das im nächsten und den fortfolgenden Jahren weiterentwickeln wird, ja. Gibt's zu der HoloLens von deiner Seite noch was?
Nein.
Dann gehen wir zu HTC, den eigentlich totgeglaubten Smartphone-Hersteller. Die haben ja auch an der IFA war, glaube ich, das letzte Mal, wo sie ein bisschen mehr gezeigt haben. Mit ihr Vive. Wie spricht man das aus?
Wie auch immer, ja. HTC Vive finde ich das beste Produkt, meine rein persönliche Meinung. Bei den anderen Konsolen geht es vor allem in die Richtung, ich sitze auf meiner Couch, habe einen Controller in der Hand, entweder einen Motion Controller oder das klassische Gamepad, spiele dort. Hat natürlich so seine gewissen Probleme, weil irgendwie Bewegung halt dann schwierig umzusetzen ist. Das wird vor allem für Spiele gut funktionieren, wo du in einer fixen Position bist. Du selber so an sich, für so Spiele, wo man mehr gehen muss quasi, wird schon ein bisschen schwierig, auch geistig. Das lässt dann nicht ganz so viel Immersion zu. Autorennfahrspiele zum Beispiel klappen super, Shooter ein bisschen schwieriger. Die Vive geht dann einen anderen Ansatz und sagt, ja, du kannst dich auch tatsächlich bewegen. Du musst auch tatsächlich, wenn du gehen willst, auch gehen. Im Endeffekt.
Also eigentlich dann doch nicht für dich, oder?
Ja, fraglich. Für das Virtual Reality Erlebnis, weil es einfach ein tieferes Erlebnis ermöglicht, schon durchaus ein bisschen. Jetzt Bezug nehmend, du beziehst dich auf die letzte Folge, wo ich meinte, ich will quasi mit der Chipstüte am Bauch auf der Couch in meiner Jogginghose die Welt erobern, da dann nicht mehr so ganz stimmt. Ja. Also gerade deswegen meine ich auch, ich weiß nicht, wie viel ich sowas spielen werde, weil ich glaube, dass es einfach so ein bisschen eine gemischte Anwendung wird. Auf der einen Seite vielleicht, ja, heute möchte ich vielleicht doch mal ein bisschen aktiver und dann nehme ich halt die Brille. Auf der anderen Seite vielleicht eben doch mal, okay, ich möchte ausspannen und brauche jetzt nicht nochmal zusätzlich irgendwo herumlaufen. Dann halt vielleicht ohne Brille einfach auch tatsächlich. Ja. Aber vom technischen Aspekt her fand ich die Vive trotzdem am spannendsten.
Hat sehr gute Ansätze, ja.
Kurz erklärt für den Zuhörer, der das natürlich wahrscheinlich in der Regel noch nicht testen konnte. Es wird so ein kleiner Raum abgesteckt, das sind so, die Angaben variieren immer, ich sage jetzt mal so 4x4 ungefähr. Es ist nicht so eine große Größe, die dafür notwendig ist, wenn mein Wohnzimmer entsprechend Wii U oder Nintendo Wii fähig eingerichtet ist, wird das mit der Vive wahrscheinlich auch funktionieren. Und so in diesen kleinen Sektor bewege ich mich. Da sind natürlich auch die Softwarehersteller entsprechend gefordert, um zu schauen, dass sie irgendwie versuchen, kleine Räume vor allem eher zu produzieren. Für ein großes Open-World-Rollenspiel wird das Ding nicht super geeignet sein. Solche Dinge zeigen sie auch in den Demos nicht. Für was es aber natürlich super geeignet ist, sind so irgendwie Höhlen-Levels, Schlauch-Levels, wo du viel links, rechts und dich dann quasi eigentlich immer nur 4x4 bewegst. Oder aber auch für so Läden zum Beispiel. Ich habe eine Demo gehabt, da war ich in einem virtuellen Laden einkaufen in so einem Fantasy-Spiel. Oder auch zum Beispiel für Spiele, die stark in Räumen halt stattfinden, ja. Der große Vorteil auch in der Richtung ist, die HTC Vive selbst filmt dich mit mehreren Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven. Heißt, mit Konkurrenzprodukten kann ich quasi meinen Kopf 180 Grad drehen und mich 180 Grad bewegen, weil auf meiner Rückseite mich keiner mehr filmt und die Brille dann nicht weiß, was da passiert. Bei der Vive kann ich mehrere Kameras anbringen und habe damit quasi ein 360-Grad-Spielerlebnis, das Ganze natürlich sehr auffettet.
Noch mehr mit reinzunehmen.
Genau. Bringt dann aber auch auf der anderen Seite, weil wir vorher ein bisschen bei den Problemen waren und ich meinte, ich möchte auf das später noch ein bisschen eingehen, halt aber auch stärker das Problem Immersion versus echte Welt. Ich hatte da eine HTC Vive-Demo, wo von mir ein Tisch abgebildet wurde und ich musste was auf einen Tisch legen. Was ist passiert? Ich lege das auf den Tisch. Was passiert in der echten Welt? Ich schmeiße meinen Controller auf den Boden. Das fällt runter. Weil A, in der echten Welt war von mir kein Tisch und B, was man dann auch nicht vergessen darf, das Ding zog mich noch mehr in die virtuelle Welt als die anderen. Das Problem ist nur, ja, ich schmeiße dann aber auch tatsächlich den Controller aus der Hand. Bei den anderen vergesse ich den Controller nie so ganz, bei der Vive vergesse ich ihn ein bisschen mehr. Darum, ja, fällt sogar einfach der Controller runter. Ja. Das ist natürlich ein schwieriges Thema.
Man glaubt, also das menschliche Auge gibt natürlich ans Hirn weiter, was es sieht. Und wenn es da was sieht, was ausschaut wie ein Tisch, dann geht das Hirn auch davon aus, dass da ein Tisch ist. Und der Mensch lässt dann auch mal was auf den Tisch, legt es dann hin. Obwohl, dann halt da auch keiner ist, ja.
Zwei andere Tests, die ich noch hatte. Einmal musste ich so in einem Auto sitzend aus dem Auto rausschießen quasi. Natürlich Fenster auf, man schießt mal hinaus, dann war hinter mir ein Gegner. Ich lehne mich so richtig schön auf diese Fensterbank halt vom Fenster quasi an. Ne? Was passiert? Ich rufe durch, weil die ist nicht da. Tja. Dritter Punkt, auch in einem anderen Thema wiederum, vor mir 20 Meter Abgrund. Ich bin ein Mensch, der Höhenangst hat. Ich hatte in dem Moment tatsächlich auch das Gefühl von Höhenangst. Hat funktioniert, super. Habe mich so ganz langsam an den Abgrund herangetippst. Mein Instruktor meinte dann so, ja, geh nur, weil da ist eh kein Abgrund. Ja.
Ging nicht.
Quasi, naja, einerseits dieses, du tastest dich zwar heran und er sagt, du brauchst keine Angst haben, weil da ist kein Abgrund. Auf der anderen Seite, weil diese Demo noch nicht ganz ausgegoren war, sagt er dann sogar, okay, und jetzt geh einfach mal über den Abgrund drüber. Also halt ein völliger Realitätsbruch. Ja. Also okay, leider geht nicht, hier ist halt ein Abgrund, der hat halt spielerisch seine Gründe gehabt, oder hatte es davor in der Demo. Jetzt ist es anders geschaltet, aber geh halt mal drüber. Ja. Natürlich ist das in der echten Welt, also wird das dann später mit vernünftiger Software nicht mehr so sein, aber auf der anderen Seite, du hast halt einfach echt oft solche Brüche drinnen. Ja.
Da hattest du richtig Glück, wenn du Höhenangst hattest. Bei uns war es was Ähnliches, auch so mit dem Abhang. Wahrscheinlich so ziemlich auch das Gleiche, weil die zeigen ja nicht da individuelle Geschichten. Und da wurdest du geschubst Richtung Abhang. Und
bist gefallen?
Das war fies. Nee, aber du hattest das Gefühl, dass du fällst.
Das hatte ich
auch. Und hab natürlich Panik bekommen. Du fielst nicht runter, aber es wurde einfach gezeigt, wie echt das war.
Das hatte ich vor 1,5 Jahren auf der Gamescom. Ich habe überlegt, ob sie mir deshalb heuer absichtlich ein anderes Ding gezeigt haben, weil das derselbe Pressemensch sogar war, bei dem ich da war. Genau, vor 1,5 Jahren wurde ich geschubst und hatte Todesangst, weil eben ich habe sehr stark Höhenangst. Ja. Dieses Jahr hat er mich über den Abgrund drüber wandeln lassen. Vielleicht war das auch absichtlich, dass er mir genau da zeigen wollte, okay, es geht auch anders, kann sein. Ja.
Auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Produkt. Und weiß man da schon mehr? Wann, wie, wo? Wie viel?
Nichts bestätigt ist, es gibt immer wieder Gerüchte, ich weiß allerdings nicht, da traue ich mich nicht dazu, was zu sagen.
Es kommt in der Zukunft.
Es kommt in der wahrscheinlich relativ nahen Zukunft und wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr. Es waren immer wieder Gerüchte, teuer zu Weihnachten noch, da gibt es jetzt aber relativ wenig Infos dazu, ich glaube nicht.
Würde ich auch so sagen. Gibt es zu der HTC-Lösung noch was?
Aus meiner Seite nicht, nein.
Dann gehen wir auch über zu den Billig-VR-Geschichten. Ich habe es vor ganz kurz angekündigt, als du mich gefragt hast wegen der Motion Sickness. Cardboard, das ist was Google unter anderem vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal, oder schon 3 Jahre, an ihr Google I.O. vorgestellt hat, quasi eine eigene, selber gebasteltes. Sie haben ja auch sogar die Anleitung dazu gegeben. Mittlerweile gibt es Hersteller, die zum einen auch die Anleitung anbieten als Download, aber natürlich auch fixfertige Sets dir zusenden für wenig Geld. So um die 15 bis 25, 30 Franken kostet so ein Ding. Haben wir einen Testbericht auf dem Poughkeepsie-Blog, werde ich gerne verlinken. Du hast das sicherlich auch schon ausprobiert, wie du vorher gesagt hast.
Genau, ich fand die Idee spannend, dass quasi Virtual Reality für 25 Euro möglich sein soll, wo die anderen einige 100 Euro aufrufen. Zeigt aber tatsächlich, wie weit das geht. Auch ganz spannend, weil du meintest, selber basteln. Ich habe das letztens sogar mit einem Freund aus einer blöden Idee herausprobiert. Man kann sich so eine Cardboard, wenn man die Linsen dazu zumindest von woanders schon hat, auch aus einer Pizzaschachtel basteln. Ja, ist ganz lustig.
Eben ein Stück Karton, kann man das draufzeichnen und ausschneiden und dann passt das, genau, ja.
Also im Endeffekt eine billige Pappbrille, wo du dein Handy reinsteckst, also das Display deines Handys verwendest. Die sind ja heutzutage sehr hochauflösend, darum ist das auch überhaupt kein Problem. Gibt halt dann recht nette Demos. Inwiefern sowas dann groß dick kommen wird, ist ein bisschen die Frage. Für Cardboard kann ich mir es nicht vorstellen. Samsung geht da aber mit anderen Herstellern auch schon ein bisschen den Schritt weiter. Da kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Du hast gerade angesprochen, Samsung.
Genau, ja. Da vielleicht als billige Lösung sogar durchaus eine Alternative.
Samsung hatte eben auch eine eigene Brille. Bei der ersten Version, da ging ja nur das Note 4, glaube ich, rein. Mittlerweile gehen auch die SGS 6 Modelle, plus auch, gehen nicht auch schon andere Hersteller? Nee, doch, nein.
Ich weiß es nicht genau, es wird aber gemunkelt, dass bei der nächsten Version, die kommen soll, die schon ein bisschen immer wieder geteasert wurde, da dann auch andere Hersteller sogar gehen sollen, wobei das offensichtlich Android-exklusiv zumindest bleiben dürfte.
Das könnten wir sowieso vorstellen, ja.
Das Cardboard von Google geht ja mittlerweile auch auf iOS, lustigerweise, ganz gut.
Gibt es auch schon einiges an Apps, die das unterstützen. Im Testbericht, welchen wir verlinken werden auf www.geektalk.ch zu der aktuellen Sendung, ist dann auch ein Link mit drin zu den Spielen, wo ihr die herbekommt. Vielfach auch kostenlose Games. Also wirklich sehr kostengünstige Geschichte, um das Ganze mal ein bisschen anzutesten.
Genau, gerade die Google-Geschichte geht auch super mit Google Earth und irgendwie 360-Grad-Fotos und sowas. Da zeigt sich eben auch schon das, was ich vorher meinte, so irgendwie mal virtuell irgendwie einen Ort ansehen, funktioniert und funktioniert super, ja.
Wir haben uns jetzt in der Zukunft bewegt mit Blick auf Gerüchten und so weiter, die schöne, tolle Zukunft mit der virtuellen Realität. Aber es gibt auch aktuelle Geschichten und da würden wir uns gerne ein bisschen drauf einlassen. Free to play, lieber Jan. Eines dieser Beispiele.
Ja, das Pricing ist natürlich momentan ein großes Thema. Auf der einen Seite gibt es die sehr günstigen Spiele, vor allem auf unter Anführungsstrichen unterlegeneren Plattformen wie iOS und jetzt auch durch den Apple TV sehr stark wieder bedient, dass Spiele mal grundsätzlich gratis angeboten werden. Das ist aber quasi nur zum Anfixen und dann wird es aber teuer und dann müssen die Spieler lanzen. Apple selber geht dem schon ein bisschen entgegen mit Spiele, die ihr nur einmal bezahlen müsst, so als immer wieder eigenes Feature im App Store. Fakt ist aber halt auf der einen Seite, die Spielepreise rasseln runter, was den Herstellern auch wehtut. Die Entwicklung so eines Spiels kostet Geld. Sie fangen es dann halt durch solche teilweise sehr kritischen Modelle auf.
In-App-Purchases.
Ja. Genau, da gibt es halt zwei unterschiedliche Varianten. Einerseits halt dann dieses Konzept In-App-Purchases und da kannst du Micropayments, die diese Spiele ermöglichen, die wir vor allem bei mobilen Spielen kennen.
Schlumpfbeeren.
Ja, genau, die beliebten Schlumpfbeeren. Da gibt es ja Hersteller, die machen angeblich 5 Millionen Dollar Umsatz mit solchen Schlumpfbeeren an einem Tag. Ja, das ist irre.
Muss man sich mal für digitalen Schlumpfbeeren, nicht irgendwas, ja, genau. Muss man aber auch dazu sagen, das gilt nicht nur für die iOS-Plattform, sondern auch bei Android ist das natürlich
ja,
so.
Ja, stimmt, ganz klar. Das gibt's überall, ja.
Nur weil du jetzt gerade iOS und Apple TV so hervorgehoben hast, ist natürlich bei Android genau das gleiche Thema.
Das ist sogar aktuell halt das Thema wieder ein bisschen auch im Gespräch, weil halt durch das Apple TV da eine neue Zugangsmöglichkeit kam und dass darum die Leute mehr mitkriegen auf der Plattform gerade. Auf anderen gibt es das schon lange, ist aber halt gerade nicht so medienpräsent oder öffentlichkeitspräsent wie das. Ja.
Thema Apple zieht halt immer, ja. Genau.
Auf der anderen Seite halt auch das große Thema dieser ganzen DLCs, das Downloadable Contents, also der Add-ons quasi, die zu anderen Spielen dazukommen, vor allem zu großen Vollwertspielen auf den großen, dicken Konsolen. Gehen wir gleich mal kurz auf diese DLC-Thematik ein. Im Endeffekt anfangs vor allem dazu gedacht, quasi zu sagen, okay, ich liefere euch nach einem Spiel noch Add-ons dazu und noch Inhalte dazu, da geht es nicht mehr in den Laden und kauft euch eine Box, so wie das vor 10 Jahren war, sondern könnt euch die einfach runterladen. Grundsätzlich eine nette und gute Idee, führt allerdings heutzutage vor allem auch sehr stark dazu, dass Spiele in relativ geringen Umfang kommen und man sich dann tatsächlich eigentlich den vollen Umfang erst später kauft. Die Spiele erscheinen früher, bieten dann nur, weiß ich was, 10 Stunden Singleplayer anstatt 20 so wie sonst und die restlichen paar Stunden kannst du dir dann dazu kaufen. Das ist natürlich sehr unschön. Dadurch werden Spiele natürlich dann auch sehr schnell sehr teuer. Da gibt es ja durchaus Spiele, die sind sehr frech. Die verlangen dann irgendwie 70 Euro für das Hauptspiel. Du kriegst eigentlich relativ wenig irgendwie Spielzeit geboten und kannst dann irgendwie DLCs dazu kaufen. Da gibt es dann so nette Entgegenkommen unter Anführungsstrichen, die Season-Pässe, wo es dann heißt, ja, alle DLCs des ersten Jahres kriegst du halt, wenn du jetzt gleich einmal 50 Euro bezahlst, dann gleich nachher zum Runterladen dazu. Schwieriges Thema, vor allem im preismäßig teilweise auch durchaus tatsächlich frech. Ja.
Da kann man ja teilweise für so ein Add-on noch richtig nochmals Knete auf den Tisch legen, genau. Wo man früher eben halt das ganze Paket auch schon halt für einen höheren Einstiegspreis bekommen hat, aber deutlich günstiger lief mit dem Ganzen.
Ja, geht es eben auch so ein bisschen in diese Richtung. Gerade am Anfang von Spielen gibt es dann oft gerne diese Special Editions. Ich habe auch ein paar hier, wo du halt dann quasi teilweise vielleicht schon 100 Euro auf den Tisch legst, dafür halt den Season Pass dann gleich dabei hast und noch einen netteren Karton und so weiter und so weiter. Ja, ist zu einem gewissen Grad okay. Die Spiele übertreiben es aber mittlerweile. Es gibt Spiele, die bringen wirklich sage und schreibe 40, 50 DLCs raus, wo du teilweise wirklich extra lanzen kannst. Ja. Als positives Beispiel zum Beispiel erwähnt, und auch wenn es selten ein positives Beispiel ist, Drive Club auf der PS4, so ein Autorennfahrspiel. Okay, ja, da kommt halt mal ein DLC mit ein paar Autos dazu. Manche davon sind gratis, das finde ich auch super. Manche kannst du halt kaufen. Wenn du jetzt großer Lamborghini-Fan bist, kannst du dir halt ein Lamborghini-Pack für wirklich kleine Beträge, 2-3 Euro kaufen. Ja, das ist in Ordnung, sowas verstehe ich. Das war so mal die Richtung, in die das Ganze gehen sollte. Und das ist auch irgendwo in Ordnung. Ja. Dann ist wirklich...
Ja, mit der Masse es zu machen, ja, nicht mit den hohen Preisen.
Und da halt auch klipp und klar zu sagen, schau her, das ist deine Leistung, ja. Du kriegst jetzt 10 neue Lamborghini-Autos. Die brauchst du nicht, aber wenn du das magst, dann kannst du das kaufen und dann ist es in Ordnung, ja. Auch wenn das jetzt schon so ein bisschen eher in diese Micropayment-Richtung geht, weil das sind halt wirklich kleine Beträge und eben über die Menge, wie du sagst, ja. Auf der anderen Seite so richtig dicke Story-Inhalte nachkaufen, finde ich auch noch okay, wenn der Grundumfang schon in Ordnung wäre, ja. Als großes Beispiel möchte ich da jetzt nennen, weil das so das Beispiel für alles leider ist. Ich habe es auf dem Poughkeepsie-Blog auch getestet. Destiny, ein wunderbarer...
Destiny Taken, ja.
Ja, Destiny zuerst mal normal, ja genau. Taken King war dann die Erweiterung, die ich dann getestet habe. Destiny selbst, ein wunderbarer Shooter von den Machern von Halo, von den ersten Halo-Teilen von Bungie, der auf der Xbox One, PS4 und PC erschien. War sofort von Anfang an klar, okay Leute, kauft das Spiel, es wird nicht so viel Umfang haben. Es kommen noch 2 Add-ons dazu, irgendwie Dunkelheit lauert und das Haus der Wölfe hieß das noch, kannst du dir in einer großen Packung gleich am Anfang kaufen, kostet dann irgendwie um die 100 Euro, das ist schon mal eine Ansage.
Ja.
Als die beiden draußen waren, kam dann The Taken King, quasi Destiny 2.0, für Käufer der Vorteile für immer noch sehr markige 40 Euro, also sind wir auf 140 Euro. Neueinsteiger konnten das ganze Paket dann für 60 Euro kaufen, also das erste Spiel plus beide Add-ons plus dem Hauptspiel, was natürlich dann für entsprechenden Aufsehen und vor allem Zorn der bestehenden Spieler sorgte.
Verständlich, ja.
Und um jetzt gleich auf das nächste Thema rüber zu rutschen und das den zweiten Aspekt dieser Geschichte, Micropayments gibt es in dem Spiel jetzt trotzdem. Dieses Spiel war zuerst eigentlich Micropayment-frei, mittlerweile gibt es aber auch Sachen, die ich nachbezahlen kann mit echtem Geld. Das heißt, die melken den Spieler tatsächlich aus bis ins Letzte. Ich bin ein Riesenfan von Bungie wegen Halo. Ich habe Destiny geliebt, finde das aber ganz ehrlich, sorry, eine Frechheit. Einerseits, klar, okay, es ist ein Spiel, das nur online funktioniert. Das sind so ein bisschen diese versteckten Abo-Gebühren, die man mir aus der Tasche ziehen will, weil ich nicht wie bei WoW irgendwie da jetzt 10 Euro im Monat bezahlen muss, ja. Auf der anderen Seite, weil ich so Abo-Geschichten nicht mag, spiele ich aber auch WoW zum Beispiel nicht. Destiny hier fixt dich klar an und zieht dir halt nachher dann ähnliche Beträge so oder so aus der Tasche. Ja?
Kommt das dann eben doch hinten nach,
genau. Die Micropayments sind jetzt noch in einem sehr schmalen Rahmen. Ich kann nur so quasi Charakterbewegungen quasi nachkaufen. Also so Emotes, die mein Charakter nachher durchführen kann, wenn ich sie gegen Geld freischalte. Ja? Das ist jetzt nicht so das groß wichtige Ding. Und auch da sage ich wieder, okay, wenn es jetzt jemandem wichtig ist, dass sein Charakter irgendeinen besonderen Tanz kann und er dafür 2 Euro bezahlen will, meine Güte, dann soll er, ja, das ist mir egal.
Man muss ja nicht.
Eben jetzt ein bisschen das Thema Micropayment, in anderen Spielen halt auch öfter dann gesehen, auch wenn es Vollpreisspiele sind, so dass ich mir quasi optische Dinge kaufen kann, in Halo dürfte es ein bisschen in die Richtung auch gehen mitunter, jetzt sage okay, ich will jetzt einen speziellen Skin für eine Waffe, für meine Charaktere, eine spezielle Farbe, für das lande ich halt dann auch wieder mal irgendwie 1-2 Euro, ebenfalls da sage ich auch, okay, passt, ist in Ordnung. Wenn das jemand möchte, soll er. Mache ich, muss ich gestehen, auch ab und zu. Ja? Wenn es jetzt irgendwie ein besonders geiles Theme gibt und ich das Spiel total oft spiele und mich da optisch daran erfreuen kann, ja, warum nicht? Ja?
Es ist ja alles etwas, was man optisch hinzufügen kann, was man nicht muss, um weiterzukommen, sondern einfach für das eigene Wohlbefinden, wenn man das so sagen möchte, oder? Verstehe ich das
genau,
richtig?
Genau, rein optisch, hat überhaupt nichts damit zu tun, also das Ding wird nicht besser, du wirst nicht besser dadurch, das ist reine Optik, sowas finde ich immer super, das ist in Ordnung, das macht halt einfach das Ganze ein bisschen breiter, ja.
Individueller.
Du hast das aber jetzt aber schon gerade super angesprochen, super übergeleitet. Es gibt dann halt auch die Titel, wo du dir leider sehr wohl bessere Waffen, bessere Items, bessere Rüstung kaufen kannst, um weiterzukommen. Das finde ich halt sehr kritisch. Irgendwann läuft es dann Richtung Pay-to-Win, nennen die Spieler das. Das heißt, wenn ich besser sein will, wenn ich gewinnen will, wenn ich überlegen sein will, muss ich mir Dinge kaufen. Auf der großen Konsole natürlich ein großes Problem, gerade im Multiplayer, weil das halt echt nervig ist, wenn ich jetzt sehe, okay, ich werde überrollt von einem anderen Spieler. Der kann nicht besser spielen als ich, der hat einfach nur mehr Geld investiert. Auf kleineren Plattformen natürlich teilweise auch so ein bisschen die Lösung, um weiterzukommen, da finde ich es wieder ein bisschen legitimer. In manchen Autorennfahrspielen, ich will jetzt keine genauen Namen nennen, weil es auch egal ist, es setzen alle so ein bisschen auf das. Auf iOS oder Android kann ich mir entweder neue Autos lang und breit freischalten oder halt gleich kaufen, wenn ich jetzt nicht quasi grinden, also halt lange Erfahrung sammeln will. Da finde ich das noch bedingt in Ordnung, weil ich habe die Möglichkeit, mir das entweder freizuschalten, halt mit langer Zeit oder halt gleich zu kaufen und damit die kurze Variante zu nehmen. Das ist für mich noch so der halbwegs okaye Zugang, auch wenn es ein bisschen komisch ist, aber es ist in Ordnung. Auf großen Konsolen, wo es ihm leider oft in die Richtung geht, sich einfach echt stärkere Dinge zu kaufen, die du sonst gar nicht kriegst, finde ich das auch absolut inakzeptabel, ja.
Da passt es einfach nicht, vor allem eben, wenn man dann in Teams spielt und gegeneinander. Ja, es kann nicht jeder neben den 50, 60, 80 Währungseinheiten für das Spiel nochmals, weiß ich was, obendrauf, nur damit er besser ist. Das kann es auch nicht sein.
Vor allem, ich finde, es tötet auch komplett den Wettbewerb. Wenn ich PvP mache, also gegen echte andere Spieler spiele, möchte ich mich an echten anderen Menschen messen. Weiß ich was, ich komme aus der Sportler-Läufer-Szene, wenn ich gegen jemanden laufe, dann will ich gegen ihn und ihn als Mensch und seine Leistung laufen. Ja. Das wäre jetzt aber wie, wenn da irgendwie dann plötzlich ein 300-Kilo-Mensch ankommt, nichts gegen Übergewichtige, um Gottes Willen, und der plötzlich schneller laufen kann als ich, nicht weil er so hart trainiert hat oder nicht weil er so toll trainiert hat oder nicht weil er selber Leistung gebracht hat, sondern weil er sich für 5.000 Euro Metallbeine gekauft hat, die alleine betrieben werden. Ja. Das ist kein Wettkampf mehr, das ist kein Sport mehr, das ist kein Vergleich mehr, das ist einfach unfair. Ja. Dieses Gefühl habe ich dann in Spielen oft, war für mich auch einfach oft ein Grund, Spiele komplett den Multiplayer-Modus zu lassen oder einfach auch wirklich mich gröbstens zu beschweren, weil einfach ich habe keinen echten Vergleich mehr. Bin ich besser, bin ich schlechter? Nein, ich weiß nur noch, hat der andere mehr Geld bezahlt oder nicht. Ja.
Dann höre ich das richtig raus. Du möchtest lieber von Anfang an ein bisschen mehr bezahlen und dann gemütlich spielen, so wie es dir passt und ja, und nicht eben im Nachhinein dann noch deutlich Geld reinschmeißen bei Spielen.
Ganz klar, da trifft Apple für mich mit der Werbung genau den Nerv. Ich lege lieber 20 Euro für ein Spiel auf den Tisch, anstatt dass ich zuerst nur 10 Euro bezahle und dann gezwungen werde, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Euro nachzuschmeißen für Ingame-Items, nochmal 3 Euro für die Erweiterung und neue Levels. Nein, ich bin gerade der Typ, ich will wissen, was das Ding kostet. Das ist auch transparenter, finde ich. Leg das Geld auf den Tisch, hab das ganze Produkt, danke, ist erledigt. Wenn so zusatzkleine Ingame-Purchases kommen, um meinetwegen irgendwie Wartezeiten teilweise zu verkürzen oder weil ich eine Lösung brauche für das Spiel, weil ich das Level gerade nicht schaffe oder halt irgendwie so optische Veränderungen, damit habe ich kein Problem, weil dazu bin ich nicht gezwungen, aber ich hasse es, wenn mich Spiele dazu zwingen. Es ist auch derartig intransparent, ich finde das unseriös. Es ist einfach unseriös, aus meiner Meinung.
Genau, das macht einen unseriösen Eindruck. Und ja, war bei mir auch schon mal der Grund, weshalb dass ich das ein oder andere Autospiel dann gleich wieder von meinem Smartphone geschmissen habe. Weil, ja, so macht's nicht Spaß. Ich will wegen Spaß spielen, nicht um, weiß ich was, eben anderes zu tun.
Kurz zum Abschluss, um einerseits Destiny wieder als positives Beispiel zu erwähnen, andererseits auch zu zeigen, dass es da gute Ideen gibt und auch wieder ein bisschen auf die positivere Seite, nachdem wir uns zuerst mit den schönen Dingen beschäftigt haben, hier ein bisschen auf die karitative Schiene sogar zu gehen. Man kann mit sowas aber auch wunderbar schöne Charity-Aktionen gestalten und das möchte ich auch mal unterstreichen, weil da fand ich Destiny und Bungie damals sehr, sehr toll. Als Anfang des Jahres heuer in Nepal dieses schwere Erdbeben war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Mach mich erinnern, ja.
Haben ja viele Leute Spenden gesammelt mit unterschiedlichem Erfolg und Bungie hat zu einer sehr schönen Kampagne aufgerufen oder ein sehr schönes Package geschnürt, das fand ich wirklich toll. Nannten das Nepal Relief. Da konntest du als Spieler einerseits einige Ingame-Items kaufen, die es nur dann gab, wenn du also halt gekauft hast. Also das war zum einen eine besondere Lackierung, farbliche Lackierung für deine Rüstung. Das war auch ein Titel im Spiel und das war auch ein Banner im Spiel, der auch immer genau an das angelehnt war. Also da war jetzt nicht einfach nur irgendwie auf dem Banner stand halt dann Gott der Götter, sondern da stand dann dabei irgendwie Helfer, ja. Also so ein bisschen auch sogar da dieses Charity-Ding in das Spiel hineingebracht hat. Auf der anderen Seite bekamst du in Realität ein echtes T-Shirt von Bungie zugeschickt mit einem eigenen Print, auf dem dann noch drauf stand, irgendwie Napalm Relief, das war limitiert. Und dann hinten auf dem Rücken noch größer Helping Guardians oder irgendwie sowas. Die Guardians heißen ja die Charaktere, die du in Destiny selber spielst. Jeder spielt einen Guardian, einen Wächter. Und da war es dann halt so quasi aufgelegt von wegen, wir Wächter helfen. Weil alles Geld, was du dafür berappt hast, ging direkt nach Nepal. Und zusätzlich hat Bungie die Gelder, die sie eingenommen haben, bis zu einem gewissen Betrag, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war sehr, sehr viel Geld, sogar verdoppelt. Ja. Das finde ich
schön.
Das finde ich echt super. Also ich sage ja, ich hasse sowas normalerweise. Da war ich, glaube ich, der Erste überhaupt, der da sofort gesagt hat, okay, passt, shut up and take my money. Sowas finde ich ganz, ganz schön. Es war nicht ganz billig, aber es ist mir in dem Fall auch völlig egal, weil, okay, ja, das war für einen guten Zweck. Ich hätte wahrscheinlich sowieso gespendet, da wurde das dann irgendwie noch mit Destiny und da und dort verquippt. Finde ich nicht schlecht, ja. Und vor allem, klar, fragt man, ob man bei Spenden einen Gegenwert haben muss, außerdem der geistigen Überlegenheit unter Anführungsstrichen oder der geistigen Beteiligung und Empathie. Aber in dem Fall, hey, wenn es mehr Leute zum Spenden bewegt, warum nicht? Habe ich überhaupt nichts dagegen, ja.
Kann man sowas mal machen, sofern eben das Ganze nicht übertrieben wird und auch vor allem seriös gehandelt wird.
Und zum Beispiel auch gerade da, ich habe nichts bekommen, was mir irgendwie was gebracht hätte, spielfortschritttechnisch. Ja. Ich habe ein T-Shirt, das ich wahrscheinlich eh meistens nur zu Hause trage irgendwie, weil jetzt mit dem Groß auf die Straße gehen muss nicht sein wahrscheinlich, aber weiß trotzdem was und habe da trotzdem eine Erinnerung daran und finde das auch ganz schick und nett. Ich habe in-game durchaus, lustigerweise verwende ich jetzt auch dreiviertel Jahr später immer noch diesen Titel und immer noch diese Lackierung, weil es gleich ein bisschen zeigt, ah, okay, das sind so quasi die vielleicht sozial etwas engagierteren Leute oder was auch immer. Das ist, macht zum Beispiel sogar im Matchmaking durchaus ein bisschen Sinn, so blöd das jetzt klingt, ja. Nein, finde ich interessant, finde ich spannend. Sowas finde ich wiederum ein ganz positives und nettes Beispiel. Sowas bitte mehr, dann dieses ganze Pay-to-Win und kauft eine neue Waffe, um zu gewinnen, bitte weniger.
Wenn ihr Spiele spielt, schaut euch an, was zum einen eben ihr an Kosten habt. Zum einen, was ihr für ein Budget habt, natürlich, was eben auch hinten an rausfällt, wenn ihr irgendwelche durch In-App und solche Geschichten da noch oder Abozahlungen das Ganze müsst fortpflegen. Am besten immer vorher ein bisschen anschauen und ein bisschen reinschauen, bevor ihr dann da eben bei sowas reinfliegt. Das Positive, was wir aus der Sendung mitnehmen, ist, dass die Zukunft ganz schön real wird mit den ganzen Reality-Geschichten.
Genau, ja.
Kann ich das so umschreiben?
Spielen wird immer weniger Spiel, Spiel wird immer mehr echt.
Ich habe mir hier schon mal meine Karten ausgepackt. Ich gehe nachher ein bisschen Karten spielen.
Ohne virtuelle Realitätsbrille.
mit richtiger Realität, genau. So Karton und halt eben richtigen Karten. In diesem Sinne, lieber Jan, ich danke dir vielmals für dein ganzes Know-how, was du hier reingebracht hast. Und bin sehr gespannt, was der eine oder andere Hörer und oder auch die eine oder andere Hörerin dazu zu sagen hat. www.geektalk.ch, da bitte in die Shownotes direkt, unten dran in die Kommentare.
Ich sag auch danke und freue mich auch schon sehr auf Kommentare.
Und wer weiß, vielleicht hören wir dich bald schon wieder hier in diesem Kanal, im Geek Talk Podcast.
Wie immer, hoffentlich.
In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, lieber Hörer. Besten Dank fürs Folgen, fürs Abonnieren unserer Folgen. Gerne dürft ihr uns auch über Social Media, Twitter, Facebook, Google Plus und was es da noch alles so gibt, verfolgen. Wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.